So. Ah. Also ich, es ist einfach unverwechselbar, ja. Ich
find, ja, ist gut. Ist nochmal, da gab es ja auch immer die Gerüchte, dass wir Beef miteinander hätten oder so. Nochmal, das ist ein Charakter, das ist auch übrigens ein guter Basketballer. Und zum guten Basketballer gehört, wenn er ein Typ ist wie er, auch mal dazu zu überdrehen. Aber hey, Mann.
Auf der Bayern-Geschichte, da hast du dich festgebissen gehabt. Da wolltest du doch ein bisschen mehr wissen.
Naja, gut, was soll er jetzt auch sagen? Ich gehe ja auch nicht ganz davon ab. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich das alleine so empfinde. Aber nochmal, wir haben ja auch bei den Bayern immer darüber diskutiert, dass sie eben in der Lage sind. Und sie haben eben mit Pešić da einen Fuchs auf der Bank. Die sind schon in der Lage, Dinge immer auch zu drehen. Aber dass man sich da über Dinge wundert, entschuldige bitte, sonst können wir den Job auch lassen, ja, wenn wir immer nur sagen,
heile, ja, aber weil du hattest so, ich hatte das Gefühl, du wolltest noch mal so ein Stück rausziehen.
Ja, wenn ich schon jemanden da habe, der es besser wissen muss als wir, dann versuche ich das. Aber ich meine, ich komme ja auch nicht aus dem Lummerland und ich weiß natürlich auch, dass er nicht irgendwie da jetzt nachtritt oder so. Und man kann ihm das ja auch glauben. Fand sehr spannend die Geschichte, wie er erzählt hat, dieses Gespräch dann mit beiden Pešić und eben dann den Weg zu gehen, wenn meine Rolle nicht mehr die ist, die ich mir selbst vorstelle, dann zu sagen, dann gehen wir getrennte Wege. Finde ich gut.
Ja, das finde ich auch gut. Also in jedem Fall. Und ich finde es auch gut, dass er da jetzt, er hat jetzt wirklich viel gespielt. Er war Topscorer im letzten Spiel seiner Mannschaft. Das ist ja das, was er haben wollte. Also eine wichtige Rolle.
Hast du das eigentlich alles aufgeschrieben, so auch 5 von 9 Dreier?
Ja, das habe ich.
Das hast du schon aufgeschrieben, weil du bist ja bekannt dafür, dass du dir so Sachen nicht so gut merken kannst.
Genau, aber ich habe mein Langzeitgedächtnis ist eine Katastrophe.
Ja. Ja,
also das ist wirklich ganz schlecht. Aber ich habe ein Kurzzeitgedächtnis, das geht noch. Und da habe ich morgen nochmal nachgeschlagen mit den 5 von 9.
Ja.
Und das habe ich mir aber auch nochmal aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich heute zum ersten Mal einen Zettel mit, weil ich beim letzten Mal hatte ich das Gefühl, ich habe da am Ende doch 2, 3 Fragen einfach vergessen.
Ja, ja, und dann haben wir jetzt zwischendurch, als du geschwächelt hast, haben wir natürlich Maßstäbe gesetzt hier im Podcast. Und jetzt kommst du mit deinem Zettel.
Habt ihr mich quasi gereizt.
So, wir haben schon gleich den nächsten wieder in der Leitung. Das hat mir überhaupt keiner gesagt, dass wir hier so viele Gäste zuschauen.
Und wir haben natürlich, wir hängen ein bisschen in der Zeit. Ich habe mit unserem nächsten Gesprächspartner eigentlich eine Viertelstunde früher ausgemacht. Muss mich also erstmal entschuldigen, aber wir hatten Heiko Schafazik in der Leitung. Und da sage ich, hallo Gunnar Wöbke in Frankfurt. Ich hoffe, es stößt auf Verständnis, wenn wir da überzogen haben. Ist er da, der Gunnar?
Hallo?
Ja, Gunnar, du bist da.
Ja, ich verstehe euch relativ schlecht.
Das sind nicht so gute Voraussetzungen für ein Podcast-Gespräch. Willst du vielleicht erstmal dein Auto aus dem Wald rausfahren und Richtung suchen?
Ja, also wir machen das so. Ich fahre jetzt hier auf den nächsten Parkplatz.
Ah.
Ihr seid jetzt noch 5 Minuten früher, weil ihr eben gesagt hattet, dass immer ist der Bus. Also, ich fahre jetzt hier gleich auf das erste Ding, was hier kommt, und dann ist, glaube ich, besser.
Ja, ist eine gute Grundvoraussetzung.
Ich euren Kollegen verstanden habe.
Ja, gute Grundvoraussetzung. Du beginnst hier gleich mit Schuldzuweisung, kommen wir gleich drauf zurück. Park das Auto erstmal, fahren irgendwo vor. Wir machen so lange ohne dich weiter. Und
ja, genau. Ihr könnt ja einfach die Antworten und selber schauen.
Ja, ich schwör dir, viele von deinen Antworten kann ich geben, weil du so ein unglaublicher Diplomat bist, aber jetzt park erstmal das Auto, bitte.
Da bin ich mir 100% sicher, dass du das kannst.
Bis gleich.
Okay, Gunnar ist jetzt dann nicht in der Leitung, das heißt, ich stelle dir jetzt die Frage,
deine
Antwort als Gunnar Wöbke, und dann vergleichen wir die Antwort gleich mit ihm.
Nein, hör auf. Nein.
Hätte ich aber Spaß.
Ich finde aber, dass die tatsächlich einen riesen Job machen da in Frankfurt. Wir haben auch im letzten Podcast, ich sage es nochmal, als du geschwächelt hast, darüber gesprochen, dass das einfach ein tolles Projekt ist da in Frankfurt mit jungen deutschen Spielern auch Quality Time zu spielen.
Du bist schon denglisch unterwegs heute, ist mir vorhin schon aufgefallen. Du bist so ein bisschen, das ist gar nicht
Denglisch, deine
Art.
Denglisch, nennt man das?
Denglisch, wenn du immer so diese englischen Begriffe...
Ja, ich habe bei Telekom Basketball Verbot, über American Football zu sprechen, von höchster Stelle.
Ach komm.
Ja, weil jetzt ist Basketball. Aber ich muss, daher kommt das, dass ich...
Ach, du bist noch in diesem Afterglow sozusagen.
Ja, das ist ja für mich schwierig, weil ja wahrscheinlich in dieser Branche keiner so viel arbeitet wie ich. Und dann muss man einfach bedenken, dass da mal ein bisschen was durcheinander geht. Jetzt gerade wird, glaube ich, mein Vertrag geändert bei Telekom Basketball. Ich sehe es gerade.
Er wird zerrissen. Weil du ja einfach zu viel arbeitest, habe ich das Gefühl. Ja. Du wolltest ja kürzer treten. Ne?
Ja, habe ich ja auch gemacht im Sommer. Ja. Habe ich ja gemacht im Sommer.
Aber du sprachst von einem Sabbatical, das ist, glaube ich, ein Jahr. Ein
ja, das, ne? Gut, das ist aber auch so eine Modeerscheinung. Da bin ich auf den Zug aufgesprungen und jetzt geht es mir wieder so saugut, dass ich wieder Kraft habe. Und ich meine, schau mal an, was ich runterschruppe für Telekom Basketball mit den Euroleague-Spielen. In der BBL bin ich am Sonntag wieder im Einsatz. Ich will jetzt die anderen Dinge, die ich noch mache, nicht erwähnen.
Wollen wir gar nicht drüber sprechen. Ja. Das ist
Pokern.
So anstrengend alles, was du machst.
Pokern.
Dein Leben.
Und dann noch nach dem Pokern, pass auf, wie hart es ist. Am Donnerstag wird die Pokersendung aufgezeichnet. Correct. Und direkt danach muss ich zur 1Live-Krone-Party nach Bochum. Und das ist auch kein Zuckerschlecken.
Ich fahre nach Crailsheim am Freitag.
Ja, Moment. Ich dann am Sonntag Rose Baskets Bamberg gegen Bayern München für Telekom Basketball.
Sehr gut.
Also das ist schon...
das Spiel gucke ich mir in aller Ruhe an.
Haben wir an dieser Stelle eigentlich unsere Hörer darauf aufmerksam gemacht, wie großartig das ist, die BBL, die Euroleague und die NBA... Alles live und on demand.
Dein Vertrag ist doch gerade zerrissen worden. Du musst jetzt gar nicht mehr die große Werbung.
Ist der Krause noch da? Krause, bist du noch da? Zeig dich mal da hinter der Scheibe. Ist er noch da?
Krause ist der Übervater des ganzen Unternehmens.
Ja, das ist so. Der hat den Vertrag zerrissen. Ja. Und das ist übrigens auch der Mann für unsere Zuhörer da draußen, der unglaublich gerne Headlines produziert.
Buschmanns Vertrag zerrissen.
Ja, Buschmann raus.
Steht dann gleich bei
Facebook. Schönen Dank wird übrigens direkt eine Party organisiert.
Ja, die hängen die Lampions auf.
Ja, das sind auch wirklich Fachkräfte.
Deswegen, muss man sagen. Ja, also ja. Deswegen freuen die
kennen sich aus. Die kennen jede Statistik. Die
das wuppt dich wirklich. Ne?
Irgendwelche
das
Koeffizienten.
Buschi mag es nicht, wenn solche.
Doch, ich mag das schon gerne. Da gibt es ja auch Leute, die wirklich Ahnung haben und sie weisen uns ja auch hin und wieder Fehler nach. Was ich einfach nicht haben kann, ist, dass die dann glauben, bei uns oder gerade jetzt im Speziellen bei mir, du kriegst ja auch auf den Sack übrigens, damit
ich
das nicht
untergeht.
Ich lese
das aber gar nicht.
Ich lese das schon hin und wieder mal, weil ich übrigens auch finde, dass diese Typen, die in einer gewissen Form von Öffentlichkeit Journalisten dann rund machen, bis zum Gehtnichtmehr, in unverschämter Form. Es gehört sich schon auch denen mal zu zeigen, so Freunde, übrigens, das und das passiert auch und das ist die Wahrheit. Die meisten von denen haben nicht mal vor Ort eine Europa- oder Weltmeisterschaft gesehen oder NBA-Finals, haben mit Coaches stundenlang zusammengesessen und über Basketball philosophiert. Da muss ich keine PPS und was weiß ich was für Statistiken immer parat haben. Ich muss das Spiel verstehen, ich muss das Spiel lesen können und vielleicht noch eins.
Was ist denn los mit dir?
Ja, mich nervt es einfach.
Du bist aber jetzt gerade richtig, das ist ja so wie
bei mir. Ja, jetzt sage ich noch einmal das böse Unwort American Football. Wir zeigen übrigens da gerade, dass es durchaus was bringen kann, Dinge verständlich zu erklären, entertaining zu machen und einfach dadurch neue Leute ins Boot zu holen. Und übrigens auch im Basketball müssen wir darüber nachdenken, ob wir aus diesen Nerdkreisen rauskommen. Nochmal, und ich behaupte das einfach hier ganz blind, von diesen Nerds haben viele vom wirklichen Sportbasketball nicht den Hauch einer Ahnung. Das sind Fans, die beurteilen es zu 80% aus ihrer Sicht mit dem speziellen Blick auf ihren Club. Aber mir von solchen Leuten sagen zu lassen, versteht das Spiel nicht, sieht den Cut nicht, sieht das Pick and Roll, das Pick and Pop nicht, da schmeiße ich mich weg vor Lachen. Das ist einfach so. Und da bin ich auch gerne gnadenlos arrogant, juckt mich einen feuchten Furz.
Oh, ein Rant, ein Bushy-Rant, wie einen guten alten
Zeitpunkt. Pass auf,
der Kerl ist 51 Jahre alt, der brennt wie
Dir geht's doch ganz genauso. Du sagst doch, du magst es doch auch nicht, wenn, nochmal, Kritik ist doch völlig in Ordnung. Nochmal, jeder macht Fehler. Aber es ist doch ganz einfach so, nehmt das auch mal gerade für unsere jungen Kollegen. Ja, wenn sich dann da irgend so ein Mensch da zu Hause hinsetzt und plötzlich abledert oder so. Ganz ehrlich, die jungen Kollegen machen sich noch viel mehr Gedanken, weil ich lehne mich arrogant zurück und sage, ihr Pupnasen. Gar nicht bei allen. Wenn jemand das vernünftig beurteilt und dir nachweisen kann, pass auf, da hättest du besser recherchieren müssen, das hättest du sagen müssen, alles völlig in Ordnung. Aber ich lasse mir doch nicht von irgendeinem 14-jährigen pickligen Gesicht erzählen, du hast keine Ahnung vom Basketball. No way. Also Gunnar Wöbke und ich haben schon gegeneinander gespielt, da hat es die Menschen noch gar nicht gegeben. Und was habe ich den Wöbke schwindelig gespielt? Ja?
Jetzt also ich kann mich gut daran erinnern, wie du heulend auf der Bank saß, als wir euch mit 6 Punkten abgeledert haben, obwohl ihr Distelhorst auf eurer Seite hattet.
jetzt müsste es funktionieren mit Gunnar Wöbke von den Fraport Skyliners. Wir haben tatsächlich früher gegeneinander gespielt und ich habe auch finstere Zeiten erlebt. aber es war, das ist halt alles schon ein paar Jahre her und darum geht es, dass man immer.
Das war dein letztes Spiel, danach hat er aufgehört zu spielen. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern.
Du hast der Gute noch alles weiß, Buschi.
Ja, ihr habt meine Karriere im Grunde beendet, weil ich die Schnauze voll hatte und erkennen musste, besser drüber reden als selbst versuchen. Also
wer es noch nicht mitbekommen hat, Gunnar Wöbke, der Chef der Fraport Skyliners, das ist in der Leitung. Gunnar, wann hat das letzte Mal jemand zu dir gesagt, dass du keine Ahnung vom Basketball hast? Gab's das schon mal?
Du, ich sag das selber öfter über mich wahrscheinlich als anderes zu mir sagen. Die sagen das wahrscheinlich nur in meinem Rücken, keine Ahnung.
Ihr scheint aber doch ein bisschen was vom Basketball zu verstehen da in Frankfurt, weil, naja, also irgendwie nach anfänglichen Problemen, verletzungsbedingter Art, alle wieder an Bord und ihr gewinnt so gut wie jedes Spiel. Was sind denn die Gründe für den Erfolg momentan bei euch? Abgesehen natürlich von einem überragenden Geschäftsführer, aber abgesehen davon.
Ja, gut aussehen hast du gesagt. also ich glaube, das eine ist, dass wir es geschafft haben, was wir uns vorgenommen hatten, dass sich unsere deutsche Basis entwickelt und auf Bundesliga-Niveau leistungsmäßig mitspielen kann mit den Ausländern der anderen Mannschaften. Das war ja unser Ziel. Was wir vor 3 Jahren oder sowas, habe ich das ja irgendwie so ausgeplauscht in Berlin, als alle vor den Bayern zu Boden gekrochen sind und gesagt haben, die werden jetzt sowieso immer Meister. Übrigens außer Bamberg, die haben auch gesagt, wir wollen Meister werden. Und deswegen haben sie es natürlich auch zu Recht letzte Saison geschafft. Also ich glaube, die Grundlage ist, dass wir eine gute Basis haben. Zu dieser Basis gehören dann auch so Spieler wie der Quantes natürlich und so, der über Jahre bei uns. Und das ist, dass wir die Spieler, die wir weiter verpflichten wollten, auch weiter verpflichten konnten. Der eine oder andere sagen, ja, ihr wolltet bestimmt Cops. Ja, wollten wir, aber nicht unbedingt. Weil wir wussten, dass wir in der Defensive deutlich stärker auch werden können. Und das ist, glaube ich, der nächste Grund, warum wir sportlich erfolgreich sind. Wir haben halt den einen oder anderen Spieler noch dazu bekommen, der defensiv stark ist. Die deutschen Spieler haben sich offensiv weiterentwickelt. Manch ein Spieler, der bei uns ist, spielt auch eine bessere Saison als in der Vergangenheit. Ich glaube, das sind so die Gründe, warum wir jetzt sportlich erfolgreich sind. Und Tackenglück gehört natürlich am Ende auch immer dazu. Ja.
Du hast was vergessen, Gunnar. Du hast was vergessen.
Hä?
Du hast was vergessen.
Was denn?
Ihr habt einen wirklich geilen Coach, um genau das, was du hier alles ansprichst, umzusetzen. Der Gordy macht da, glaube ich, muss man mal sagen, geht immer so ein bisschen runter, macht einen großen Job, ne?
Ja, also wir haben uns das ja mal irgendwann ausgedacht, was wir machen wollen. Und dann habe ich mich mit Gordy getroffen, habe gesagt, Gordy, hast du da Lust, wieder zurückzukommen nach Frankfurt und so einen Weg mit uns zu gehen? Das wird in den ersten 1-2 Jahren vielleicht anders sein, als du dir das vom sportlichen Erfolg vorstellst. Aber ich glaube, wenn die Leute sich so entwickeln und ihr die Arbeit mit denen macht, wie wir uns das erhoffen, dann können sich die sportlichen Erfolge auch einstellen, zukünftig, auch mit einem deutlich geringeren Budget als andere Mannschaften. Und das ist jetzt eingetreten und klar, das ist richtig. Aber es ist natürlich Gordy, aber ich glaube, er hat auch einen sehr, sehr guten Trainerstab insgesamt zur Verfügung, die auf allen Leveln eine sehr, sehr gute Arbeit machen. Ja, aber Gordy passt natürlich zumindest mal, solange ich der Sportdirektor bin, wie die Faust aufs Auge nach Frankfurt.
Was ist denn dieser Weg, über den ihr euch da Gedanken gemacht habt? Was steht denn am Ende dieses Weges? Also ihr habt ja letztes Jahr schon eine gute Serie eigentlich gespielt in den Playoffs gegen die Bayern. Jetzt habt ihr die Großen schon wieder geschlagen. Gibt es da irgendwie mal das Ziel, die Vision da anzuklopfen?
Naja, am Ende dreht sich immer um wirtschaftliche Leistungsfähigkeiten. Das muss man auch sagen. Wir haben natürlich, wir können natürlich auch die Leute länger spielen lassen, als das jetzt Bayern München zum Beispiel machen kann. Ja, weil wenn die nicht Meister werden, ist bei denen alles falsch gelaufen und wir müssen gar nicht mit dem Ziel antreten, Meister zu werden. Das wäre auch ein bisschen absurd mit den wirtschaftlichen Unterschiedlichkeiten, die da bestehen. Aber das heißt natürlich nicht, dass man sie jederzeit besiegen kann. Nee, unser Ziel ist es, unser oberstes Ziel wird auch in den nächsten Jahren immer sein, dass wir die jungen Spieler haben, die wir weiterentwickeln. Ja. Unser zweites Ziel ist, dass wir attraktiven Basketball für unsere Fans spielen und dass sie sich mit der Mannschaft identifizieren können. So, und was wir dann natürlich mittelfristig brauchen, ist eine bessere wirtschaftliche Basis, um vielleicht dann auch durch die Verpflichtung des einen oder anderen noch hochqualifizierteren auf den Ausländerpositionen, die zur Verfügung stehen, einfach nochmal ein anderes Niveau zusätzlich reinzubringen. Mhm. Ja, also das ist die Perspektive, die dahinter steht, die wir uns versuchen aufrechtzuerhalten. Und das kann auch in manchen Jahren bedeuten, dass wir wieder quasi in Anführungsstrichen von vorne so einen 3-Jahres-Zyklus beginnen müssen. Aber dieser grundsätzliche Ansatz, ich glaube, den haben wir ohnehin. Ja, zumindest mal definitiv so lange, bis wir hier mit einem sehr hohen Budget, vielleicht durch eine neue Multifunktionsarena oder durch eine 10, die wir finden, da angreifen können. Ja? Das ist die Positionierung, die wir haben, und die werden wir auch so weitergeben.
Also wer dich ein bisschen kennt, weiß ja, Programm wichtig, Programm gut, attraktiven Basketball spielen gut, Aber am Ende des Tages bewegt man sich im Leistungssport, im Hochleistungssport, weil man ja darüber hinaus auch, ich spreche das jetzt mal aus, auch irgendwann Titel gewinnen möchte. Und übrigens, wenn du über Wirtschaftlichkeit sprichst, weißt du, da muss ich dir doch nicht erklären, dass es übrigens eventuell einfacher ist, da was draufzulegen, wenn du entsprechende Erfolge vorweisen kannst.
Naja, ich glaube, das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Die Automatik, man ist sportlich erfolgreich und dann geben die Leute alle ganz viel Geld aus, die ist falsch. Darüber sind schon sehr, sehr viele seit wir in der Basketball-Bundesliga-Spieler insolvent gegangen. Ja, auch Leute, die schon viele Meisterschaften gewonnen haben. Mhm. Also das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen und auch perspektivisch nicht gehen werden. Aber natürlich hast du recht, sportlicher Erfolg macht das Ganze attraktiver und die Wirtschaftlichkeit setzt sich ja im Wesentlichen aus Sponsoring und Ticketing zusammen und für die Zuschauer ist es natürlich auch nicht unbedingt schlecht, wenn man sportlich erfolgreich spielt. Ja, das muss man natürlich auch ganz klar sagen.
Was ist denn mit dieser Halle da eigentlich?
Ich glaube, was wichtig ist, du hast eben noch was gesagt. Wir sind immer ambitioniert, ja, und wir wollen immer gewinnen, egal was für eine Mannschaft wir haben, egal was für ein Budget wir haben und wir treten jedes Spiel an, um zu gewinnen. Ja, und ich glaube, das ist mal sehr, sehr wichtig, dass man nicht schon mal, dass man nicht von Anfang an irgendwelche Entschuldigungen baut, warum es dann vielleicht sportlich nicht funktioniert, weil es ja gar nicht funktionieren konnte, weil man das und das Geld nicht hatte oder so. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schlechter Weg für den Sport. Den sollte man nicht einschlagen.
Das Thema Halle, das kocht ja schon seit mehreren Jahren. Ich habe mal mit dir vor 4, 5 Jahren mal drüber gesprochen. Wir haben uns ja länger nicht gesehen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Gibt es da irgendwas, wo man eine Perspektive hat, dass es in Frankfurt eine neue Multifunktionshalle gibt?
Vor Weihnachten ist die Ausschreibung draußen.
Vor Weihnachten ist die Ausschreibung draußen. Das heißt, zur übernächsten Saison dann?
Ja, ja, ihr seid sehr intelligent, leider. Ihr habt gemerkt, dass ich da kein Ja dazu gepackt habe. Nein, de facto ist es so, wir haben das ja schon sehr oft gehört. In 2 Wochen oder in 4 Wochen ist die draußen. Also im Moment ist es tatsächlich so, dass es so aussieht, als würde sie tatsächlich vielleicht vor Weihnachten draußen sein.
Ach komm.
Die Anzeichen aus der Stadt mehren sich, aber bevor das nicht so weit ist, macht es eigentlich auch nicht viel Sinn, darüber zu reden. Also der Status quo ist der gleiche wie vor 5 Jahren. Die Ausschreibung ist bald draußen.
Okay, dann alles, alles Gute, auf dass es ein schönes Weihnachten wird und du die Ausschreibung dir unter den Tannenbaum legen kannst.
Der ist ja noch nicht getan. Die muss ja auch sinnvoll sein. Ja? Also das muss eine sinnhafte Ausschreibung sein.
Ja gut, da kennst du dich dann besser aus als ich.
Darf ich noch eine Frage stellen?
Nee, jetzt nicht mehr.
Komm, ich wollte noch was.
Jetzt stehe ich hier auf dem Parkplatz. Wenn ihr noch Fragen habt,
Klar. Jetzt.
Wie groß ist die Angst, dass die Großen kommen und ihr Leute wie Vogtmann, wie Bartel, wie Klein, deutsche Nationalspieler, deutsche mit Perspektive, die Quality Time spielen können, sind begehrt, dass die Großen die dir irgendwann rauskaufen, wo du übrigens auch nicht mehr sagen kannst, bevor du mir das jetzt erzählen willst, naja, die haben ja Verträge, die lasse ich nicht gehen. Wie groß ist die Angst?
Die Antwort ist gar keine Angst. weil das ist ja einkalkuliert. Wann bist du für einen Spieler interessant? Wenn der Mix aus sportlicher Perspektive und wirtschaftlichem, was du zahlen kannst, Sinn macht für den Spieler. Ja, und Spieler müssen immer in ihrer Karriere müssen sie versuchen, das Maximum am Kohle rauszuholen, wenn sie Profis sind. Und das ist, ich sag mal, einfach ein 10-Jahres-Rhythmus, wenn man keine große Verletzung hat, in der man Geld verdienen kann. Und ich glaube, am Anfang ist es so, dass bei den Spielern zu Recht auch, die schlau sind und die Spielzeit und sich entwickeln wollen, dass es da sehr, sehr schlau ist, auf Geld zu verzichten, was er potenziell ein Großer eben mehr zahlen kann, damit so ein besserer Spieler werden und sich besser entwickeln können. Und je älter dann ein Spieler wird, umso wichtiger wird es dann, dass er mehr Geld verliert. Ja, und wenn der Mix nicht mehr stimmt, wenn Frankfurt den Mix für den einen oder anderen nicht mehr darstellen kann, dann bin ich der Erste, der den Leuten auch sagt, geht weg. Ja, ich sage euch ein Beispiel, Derek Allen, ja, der hat in Frankfurt gespielt, Berlin hat sich überlegt, wie können wir denn mal erfolgreich sein, dann kaufen wir denen mal die Spieler weg, danach haben sie es mit Trainer versucht, wie auch immer.
Diese Spitzen sind unfair, wir haben jetzt keinen Berliner in der Leitung, die regen sich wieder auf, wenn du hier Spitzen
raus hast. Könnt ihr ja dann wegmachen, aber was ich sagen wollte...
Wir machen wir nicht weg, wir senden das alles 1:1, du bist hier nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Dann sagte Derek zu mir, Gunnar, ich würde total gern bleiben, aber die bieten mir das und das in 2 Jahresvertrag. Da habe ich gesagt, Derek, ich glaube, der war 8 oder 29, was weiß ich. Worüber denkst du nach? Sofort unterschreiben, bist du wahnsinnig? Ja? Wer weiß, wie lange er noch Basketball spielt. Sofort mitnehmen das. Mhm. Also worauf ich hinaus will ist, solange der Mix stimmt für den einen oder anderen, irgendwann wird der nicht mehr stimmen bei dem einen oder anderen. Ja, das haben wir aber alle. Das hat ja nicht nur Frankfurt, ja. Mhm. Wenn irgendein Spieler dann in die NBA gehen kann, da kann ihm jeder Bundesligist, egal was er für ein Budget hat, wahrscheinlich erzählen, bleib hier, ja, dann muss einer halt in die NBA gehen. So, und ich glaube, das ist nichts, wovor man Angst haben muss, sondern ich finde das ganz normal. Und wenn dann einer einen riesen Schritt machen kann, dann sind wir die Letzten, die uns nicht darüber freuen. Und jetzt kommt. Und wenn dann jemand einen aus dem Vertrag rauskauft, weil er ihn unbedingt haben will, dann freuen wir uns natürlich dreimal so viel, weil wir dann natürlich für unser System auch wieder Geld zur Verfügung haben, dass wir dann wieder in andere Leute investieren können. Ja, also ja. Deswegen Angst ist da überhaupt nicht vorhanden.
Ja, du bist ja Kaufmann, das weiß ich ja, du bist ja ein abgezockter Hund. Ich dachte halt, jetzt käme auch mal so ein bisschen so diese emotionale Ebene, aber das wirst du natürlich weit von dir weisen. Aber gerade wenn du so jetzt mal so formulierst, nee, so Projekte,
ja,
lass mich doch mal ausreden.
So
Projekte wie Bartel, Vogtmann, Klein. Ich meine, da reden ja alle im Moment drüber, dass genau das, was du gerade angesprochen hast, bei denen funktioniert hat, dass sie sich für diesen Weg entschieden haben. Ist das nicht schon so ein kleiner Stich, wenn dann der Schritt kommt, und glaub mir, er wird kommen, dass einer dieser Spieler eben das macht, was du gerade gesagt hast, dass du dann sagst, Mensch, und warum ist es uns nicht möglich, das bis ganz zum Ende zu gehen? Oder bist du da völlig schmerzfrei?
Ich bin da völlig schmerzfrei, weil wir dann einfach nicht die wirtschaftliche oder sportliche Perspektive können, die es bieten können, die es für den Spieler sinnvoll macht, zu bleiben. Und da bin ich total schmerzfrei. Mhm. Ja, und die Idee, die dahinter steht, ist ja, dass dann nächstes Jahr der Niklas Kiel in die Fußstapfen von einem von denen treten wird und spätestens im Jahr danach genauso die Liga rockt. Ja, mhm. Und so müssen wir halt Spieler entwickeln, die dann genau das Gleiche machen in der Zukunft.
Müssen wir nochmal ganz kurz erklären. Weil den haben tatsächlich nicht alle auf der Pfanne, auch nicht die Schreiberlinge bei Schönen Dank.
die haben sie mal angetan.
Ein Produkt der Jugendarbeit aus Paderborn. Großer Spieler, guter Werfer, smarter Spieler. Ich gehe so weit zu sagen, passendes Elternhaus, weil die diesen Schritt auch gegangen sind, peu à peu ihn zu entwickeln. Aber vielleicht der nächste Große, der so All-Around-Fähigkeiten hat. Ich weiß gar nicht, ob Mike Körner den kennt. Mike, jetzt habe ich die
wieder. Also sportlich wird das bei, du hast vollkommen recht, Buschi, sportlich wird das bei Niklas so passieren. Ja. Und für mich ist jetzt erstmal das Wichtige, dass das mit der Schule funktioniert. Mhm. Und der Basketballschritt, der kommt dann ohnehin hinterher, und dazu gehören gerade in dem Alter natürlich noch viele andere Dinge, die da zu entwickeln sind. Aber die Idee ist einfach, dass man es schafft, eine Basis von Spielern zu entwickeln, die dann neben den, ich sag mal, 6 Ausländern, die sich einfach jeder kaufen kann, egal was er für eine Kompetenz hat, da kann man sich gute Spieler zusammenkaufen. Aber mit 6 Spielern kannst du halt nicht oben, kannst du weder Meisterschaften gewinnen, sondern oder europäisch und Bundesliga gleichzeitig spielen. Die Zeiten, wo das mit 6 Spielern vielleicht ging, die sind vorbei. Ja, man braucht 9 oder 10 Spieler, die leistungsfähig sind. Und solange die Regeln so sind, wie wir sie haben, ist die Mathematik so ganz einfach. Du musst 3 oder 4 Deutsche haben, die das können. Und wer die nicht hat, der kann auch nicht ganz oben mitspielen. So einfach ist die Mathematik. Deswegen.
Gut, ich möchte...
Ausblick noch.
Achso.
Die spielen noch gegen Berlin.
Am Wochenende.
Bamberg und Bayern geschlagen, und ja, jetzt kommt das nächste große B. Wir müssen doch auch so ein bisschen diese Themen ansprechen, die so Mainstream sind, Mike. Nicht immer nur philosophisch.
Ich wollte eine philosophische Sache aber noch bringen.
Okay, dann mach erst die philosophische. Der Gunnar freut sich.
Es geht um Euroleague und FIBA Champions League, Gunnar. Und das ist ja eine ganz komplizierte Geschichte, die wir jetzt gar nicht in allen Nuancen aufdröseln können. Aber das sind 2 verschiedene Fronten, die sich da gegenüberstehen. Die Euroleague, die es jetzt noch gibt und die es in einer neuen Form geben soll. Darüber ist ja viel geschrieben worden. Und es gibt eben ein Gegenmodell von der FIBA. Und ihr seid ja eher FIBA-orientiert, weil ihr ja in diesem neu geschaffenen FIBA-Europa-Cup oder Euro-Cup spielt momentan. Wie ist aus eurer Sicht, aus der Gunnar-Webke-Sicht, gar nicht mal, also aus deiner persönlichen Sicht, was ist das für ein Gefühl? Was glaubst du, wie wird sich das entwickeln? Wird das zu einer offenen Konfrontation kommen? Wird es also 2 verschiedene Ligen geben in der kommenden Saison? Und was ist einfach deine Meinung dazu?
Also die Antwort, also erstmal vorab, wir sind weder das mehr für das eine als für das andere, sondern wir sehen die Probleme, die beide für die Basketball-Bundesliga im Moment verursachen. Mhm. Aber das kann ich ja mal kurz zusammenfassen. Also das eine, die Euroleague ist mal super gestartet mit der Idee, mit kreativ nach vorne gehen und bla bla bla. hat aber mittlerweile das Problem, dass sie die nationalen Ligen, die funktionieren, massiv negativ dadurch beeindruckt, dass sie viel zu viele Spiele spielen, weil ihre Sponsoren das natürlich wollen, möglichst viele Spiele spielen und den Freitag dazu genommen haben. Die FIBA hatte eigentlich was anderes vorgehabt. Die FIBA wollte nämlich nicht 30 Spiele spielen, sondern das Einzige machen, was vernünftig in der Hinrunde spielen, sondern das einzig Vernünftige machen. Sie wollten das Ganze veranstalten, wie die Champions League veranstaltet ist. Und das ist auch das Einzige, was sinnvoll für den Basketball wäre. Deswegen sind beide Modelle schlecht, um das mal vorab zu sagen, für den Basketball. Und hat sich dann aber, weil ihre Investoren dann natürlich auch erkannt haben, ja Mist, womit verdienen wir denn Geld? Ja, damit das Spiele veranstaltet werden, damit die Leute uns sehen, ja. Und haben dann gesagt, das müssen wir auch machen. Also am Ende, im Moment ist mir das eigentlich völlig Wurst. Mir geht's darum, was mit der Basketball-Bundesliga passiert. Und da gefällt mir überhaupt nicht diese verkorkste Diskussion darüber, über das Wie, nämlich die Liga gegebenenfalls verkleinern zu wollen, weil eine Mannschaft oder zwei dann sonst Schwierigkeiten hätten, europäisch zu spielen. Und das ist für mich der größte Humbug der Welt. Wir müssen uns erstmal in der Liga darüber klar werden, was brauchen wir eigentlich in der Basketball-Bundesliga, damit die Vereine ihre Budgets ordentlich darstellen. Und dazu gehört, wir brauchen mehr Spiele, nicht weniger. Ja, das ist mal der allererste Schritt, der völlig klar sein muss, weil wir das nämlich für unsere Sponsoren brauchen. Und der zweite Schritt ist, warum brauchen wir das? Darüber müssen wir uns klar werden, weil wir Geld mit Ticketing und Sponsoring verdienen und mit nichts anderem. Noch mit den Parkplätzen vor der Halle, noch mit dem Bier in der Halle. Das hängt aber auch alles damit zusammen, wie viele Spiele wir machen und wie viele Zuschauer wir haben. Mhm. Und dann, wenn wir das mal begriffen haben, dass das eigentlich das Wichtige für die Liga ist, dann können wir uns darüber unterhalten, wie wir das hinbekommen,
ich glaub, mehr da müssen Spiele wir, zu haben. Ich glaube, da müssen wir
da kann man eine 12er-Runde machen. Und
da müssen wir einen extra Podcast zu machen, weil Gunnar, ich hätte da jetzt schon so zwei, drei Dinge, wenn wir das ganz Große nehmen, das Big Picture Entwicklung des Basketballs für die Öffentlichkeit in Deutschland. Ich glaube, da könnte man schon auch.
Das ist der Erfolg der Nationalmannschaft. Was denn sonst?
Der Erfolg der Nationalmannschaft.
Das ist doch nicht wie einer europäisch spielt. Das Big Picture ist der Erfolg der deutschen Nationalmannschaft.
Da könnte ich dir jetzt ein bisschen sagen, wenn das würde aber Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit erfordern. Ein, zwei in der Euroleague erfolgreich, in einer einzigen funktionierenden Euroleague erfolgreiche deutsche Mannschaft hilft schon. Da könnte ich dir jetzt auch ein paar Quoten aufzählen, die es früher
das
mal
hilft.
Gab.
Ja. Da gebe ich dir recht. Ja. Das hilft. Es hilft vieles, aber das ist nicht das, um was es geht. Im Moment geht es erstmal um die Basketball-Bundesliga. Mhm. Ja? Und das sagt jemand, der demnächst in der großen Halle spielen will. Mhm. Also ich glaube, du hast vollkommen recht mit der Aussage, dass das hilft, aber das ist nicht, es hilft nicht, wenn dadurch die Basketball-Bundesliga kaputt gemacht wird, wie das übrigens in allen anderen Ländern in Europa ja fast schon ist. Ja, dass die Clubs natürlich ein Interesse haben, Freitag und Samstag zu spielen, wo die interessanten Zuschauertage mit TV kombiniert sind, das ist ja der interessanteste Tag, der Freitag, da kommen die Zuschauer und du hast TV-Zuschauer, dass die da spielen wollen, leuchtet mir ein, ja, aber wenn ich mal über die Basketball-Bundesliga rede, dann muss ich ganz klar sagen, nee, ich will, dass die Basketball-Bundesliga da spielen kann und nicht montags ihre Spiele veranstalten muss, weil die Euroleague freitags spielt. Mhm. Oder der FIBA-Wettbewerb oder wer auch immer, also das ist meine Meinung zu diesem Ding. Da ist sehr, sehr viel im Brass. Da wird sehr viel passieren. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir uns mal überlegen müssen, was mit der Basketball-Bundesliga passiert. Weil das ist nämlich das Bread and Butter. Und das ist das Schöne. Das hat ein Club wie Bayern München aus meiner Sicht erkannt. Ja. Und deswegen bin ich auch richtig froh, dass Bayern München als einer, der auch potenziell Europa-Liga spielt, der so eine Denke hat und auch weiß, wie wichtig die nationale Liga ist. Hoffe ich jedenfalls. Dass das auch sich positiv auf diese ganzen Diskussionen, zumindest mal in Deutschland auswirkt.
Wir stricken da an einer ganz speziellen Geschichte. Wir wollen das alles mal beleuchten. Da geht es dann auch um die Perspektive des Basketballs in Deutschland. Da spielt die BGO-BBL eine große Rolle. Aber das müssen wir an anderer Stelle mal machen. Komm, ganz kurz noch ein Ausblick. Zwei große Bs geschlagen. Jetzt kommt das nächste große B. Aller guten Dinge sind drei.
Also ihr lacht, ja, ihr werdet jetzt wieder lachen. Jetzt kommt der Wöpke wieder mit seiner komischen. Mir ist erstmal wichtig, dass wir,
Wir lachen schon, bevor die Antwort kommt.
Ja, und ich kann euch das auch begründen, warum das so ist. Wir haben gerade eine Erfolgsserie. Ja, wir haben keine Ahnung, was 12-mal oder was in Folge gewonnen, was wir vorher noch nicht haben. Wir haben guten State, wir haben gutes Momentum und ich glaube, deswegen gehört der Fokus nicht darauf, was ist übermorgen oder übermorgen mit irgendwelchen Spielen, sondern das nächste Spiel ist das, um was es geht. Da müssen wir sehen, dass wir mit allen Verletzungsthemen, was immer wir auch haben, hinreisen. Das Spiel ist vermeintlich nicht mehr wichtig, weil wir sicher Erster in der Gruppe sind und ähnliches. Ja, und ich finde es schon wichtig und wir wollen versuchen, das Spiel zu gewinnen und darauf liegt der Fokus. Und wenn das erledigt ist, dann ist es natürlich klar, dann können wir auch über Berlin nachdenken. Aber ich denke im Moment überhaupt nicht über Berlin nach.
Also erst Europa. Ja, nee, du, ist doch gut, dann kannst du dich mal gehackt legen. Ja, da haken wir jetzt auch nicht nach. Dann ist das eben so. Wir denken von Spiel zu Spiel. Ich habe das so selten gehört. Herrlich.
Gunnar, ganz lieben Dank für die Zeit. Ja, wir werden dann vielleicht mal in einer anderen Runde noch über das große Europa-Thema reden oder über Basketball an sich, denn da wird es ja, wie du schon selber gesagt hast, viele Veränderungen geben.
Kannst du eigentlich noch spielen oder ist es ganz vorbei? Geht das noch oder kannst du nicht mehr laufen?
Also ich laufe relativ viel. Ich bin sogar vor anderthalb Jahren Marathon gelaufen.
Ja.
Aber ich mache
so hast du früher auch Basketball gespielt, wie ein Marathonläufer.
Echt? Das sagt jemand, der Spalding auf der Stirn stehen hatte, weil er ins Gesicht gedankt bekommen hat.
können wir aufhören an dieser Stelle?
Ich glaube, das ist besser. Ich
denke, Arvid Kramer hat mir mal so ein in Godesberg damals noch, in Bonn-Bad Godesberg, der hat mir mal so ein ins Gesicht gehämmert.
Ja.
Um Gottes Willen, wie so ein Hubschrauber kreiste der über mir.
Ja, der braucht auch gar nicht springen, ne? Der hat an der Mittellinie Anlauf genommen und dann hat er die Dinger da durchgehämmert.
Gut.
Soll ich die Geschichte noch zum Besten geben? Arvid Kramers erstes Training in Godesberg?
Ja, komm, ganz schnell.
Also, unser Trainer kommt in die Halle und sagt, Jungs, ich habe zum ersten Mal einen Sponsor für euch gefunden. Das war übrigens, nachdem wir euch da besiegt haben und dann in die zweite Liga aufgestiegen.
Ja, mach weiter.
10.000 D-Mark. Also, wir haben Geld. Ja, irgendwie so eine Summe. Ich weiß nicht, ob die Summe stimmt. Mhm. Und dann meint er, und ich habe einen geilen Spieler, der würde vielleicht gut zu uns passen. Sollen wir den mal kommen lassen? Und dann meinte, dann haben wir gesagt, ja, lass den mal kommen. Also mich hat er, glaube ich, im ersten Training 5-mal geblockt oder so. Also von Dunkings gar nicht zu reden, die er uns reingehämmert hat. Und dann hat der Trainer gesagt, ja, die können die Kohle jetzt unter euch aufteilen oder wir können sie alle geben, um den Arvid zu holen. Da haben wir alle gesagt, vergiss das mit der Kohle, wir wollen die nicht, gib die dem Typen. So ist Arvid Kramer nach Godesberg gekommen.
Soll ich doch die Geschichte über einen US-Amerikaner erzählen, der mal zu uns zum Training neu gekommen ist? Die ist ganz kurz. Wir waren eine geile Truppe in Hagen und haben einen neuen Amerikaner bekommen, der aus Mexiko eingeflogen ist, bei uns vorgespielt hat. War relativ überschaubar vom basketballerischen Vermögen, konnte gut springen, war ein ziemliches Viech. Nach dem Training stand er auch als erster unter der Dusche und unser Centerspieler Rolf Gimbel, ein Riesenkalb, ein Monster, kennst du noch, Rolf? Ging als zweiter unter die Dusche, kam 3,2 Nanosekunden später wieder zurück und sagte nur, Jungs, bleibt alle hier, wir haben ein Pony verpflichtet. Kann man das hier machen?
So, dann gehen wir also alle nach dieser schönen Adventsgeschichte in den besinnlichen Feierabend.
Gunnar, konnte ich das jetzt sagen?
Ist Podcast. Podcast ist ja immer alles erlaubt.
Alles klar.
Schöne Zeit in Frankfurt, viel Erfolg weiterhin und auf bald.
Dankeschön, mach's gut. Ja.
Gunnar, tschüss.
So, und wir hängen auch in der Zeit und machen jetzt einfach ganz schnell Schluss, bevor Buschi noch eine Adventsgeschichte erzählt von irgendeinem Pony.
Ach komm, das kann man. Du sagst immer, Podcast ist locker.
Ja, ich freue mich über solche Geschichten.
Okay, wo ist wo ist Krause? Schlagzeilenmann?
Der schreibt deinen neuen Vertrag, aber da steht eine Null weniger hinten. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.